Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Amen. Liebe Freunde, bei einem Lkw-Unfall auf der A99 sind im März 2019 zwei Tonnen Senf ausgelaufen. Drei Lastwagen und ein Betonmischer waren nach Polizeiangaben an dem Unfall beteiligt. Wie kam es dazu? Der 49-jährige Fahrer eines Sattelzugs hatte trotz Verbots überholt, scherte dann rechts ein, aber vor sich hatte er einen Stau, der sich kurzfristig gebildet hatte und er musste bis zum Stillstand runterbremsen. Zwei weitere Lastwagen, ein Betonmischer und ein anderer fuhren aufeinander auf und die Ladung eines der Lastwagen, 2 Tonnen Senf, ergossen sich auf die Fahrbahn. Senf ist ölhaltig, wie Sie wissen, das erschwerte die Bergungsarbeiten ganz erheblich. Die Autobahn Richtung Norden musste komplett gesperrt werden und die Aufräumarbeiten dauerten bis zum Abend. Ja, also wenn Sie mich fragen, Senf ist eine gute Sache, wenn er auf gut gegrillten Bratwürstchen haftet. Senf ist nicht so gut, wenn er auf dem Asphalt einer Autobahn klebt. Aber im Prinzip sind die Samen dieser Garten- bzw. Ackerpflanzen mit dem lateinischen Namen Synapsis alba wegen ihrer hohen Würzkraft eine sehr feine Sache. Es gibt sie in weiß, braun und schwarz und sie werden weltweit in gemahlener Form tonnenweise verkonsumiert. Der Grund, Senfkörner sind Allrounder. Jetzt kommt was für Hausfrauen. Das scharfe Aroma der Senfkörner passt sehr gut zu herzhaften Fleischgerichten wie Rindfleisch oder Geflügel. Im Dressing und der Mayonnaise verbindet Senf, Essig und Öl miteinander. Rouladen und Senf sind ein aromatisches Duo. Senfkörner eignen sich auch sehr zum Einlegen von Gurken, Mixpickles, Tomaten, Zwiebeln, Kürbissen, Suppenkraut, Kohl und Sauerkraut. Wussten Sie das schon? Ja. Gemahlene Senfkörner geben Eintöpfen eine spannende Note. Und wenn man sie vorher ein wenig anbratet, dann können sie zusammen mit Zwiebeln und Knoblauch ein deftiges Aroma entfalten. Und was Sie nicht wissen, schon Karl der Große ließ auf seinen Plantagen Senf anbauen. Dadurch wurde diese Pflanze in unseren Breiten bekannter. Aber heute essen wir sie eigentlich nur noch gemahlen, vermischt mit Essig und Öl. Tja, und natürlich wissen Sie auch, dass der Comedian Loriot den Senf weltbekannt machte, als er in dem Film Papa Ante Portas den schrulligen pensionierten Herrn Lohse eine ganze Palette Senf kaufen lässt, um, wie er sagt, Kosten zu sparen. Gut, also Sie sehen, Senf ist populär, hat eine lange Geschichte und ist vielseitig verwendbar, aber das ist nicht der Grund, warum das Senfkorn in der Bibel auftaucht. Jesus zieht das Senfkorn für ein Gleichnis heran, weil die Samen der Senfpflanze zwar extrem winzig sind, die Senfpflanze selbst aber zu beeindruckender Größe heranwächst. Was das Senfkorn lehrt, oder kleiner Anfang, große Vollendung, heißt darum jetzt das Thema dieser Predigt. Wir hören dazu den Predigttext aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4, Verse 30 bis 34. Womit sollen wir die Herrschaft Gottes noch vergleichen, fragte Jesus. Mit welchem Gleichnis sollen wir sie darstellen? Es ist wie bei einem Senfkorn. Das ist das kleinste aller Samenkörner, die man in die Erde sät. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es treibt so große Zweige, dass Vögel in seinem Schatten nisten können. Jesus gebrauchte viele solcher Gleichnisse, um den Menschen die Botschaft Gottes verständlich zu machen. Er verwendete immer Gleichnisse, wenn er zu den Leuten sprach. Aber seinen Jüngern erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war. Amen. Bitte nehmen Sie doch Platz. Synapsis alba ist eine interessante Pflanze. In unseren Gärten wächst sie normalerweise nicht mehr. Wir kennen sie nur in verarbeiteter Form, in Tuben und Gläsern. Aber es lohnt, dieses Gartengewächs näher kennenzulernen. Das Gleichnis vom Senfkorn erschließt sich dadurch ganz wunderbar. Punkt 1 heute Morgen, kleines Senfkorn, große Pflanze. Markus 4, 30 bis 32. Womit sollen wir die Herrschaft Gottes noch vergleichen, fragte Jesus. Mit welchem Gleichnis sollen wir sie darstellen? Es ist wie bei einem Senfkorn. Das ist das kleinste aller Samenkörner, die man in die Erde sät. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es treibt so große Zweige, dass Vögel in seinem Schatten nisten können. Der Senfsamen ist winzig, aber die Senfpflanze wird zwischen 2 und 2,5 Metern hoch. Also ist, könnte man sagen, schon eine stattliche Pflanze, oder? Also Jesus trifft den Nagel auf den Kopf, wenn er sagt, wenn das Senfkorn gesät ist, geht es auf und wird größer als alle Gartenpflanzen. So ist es wirklich. Aber damit ist noch nicht Schluss. Die Senfpflanze kann nämlich noch erheblich größer werden. Zeugnisse aus dem Nahen Osten, man kann das auch wundervoll im Internet sehen, belegen, dass die Senfpflanze leicht bis zu 4,5 Meter hoch werden kann. So hoch also, dass ein Reiter auf einem Pferd unter diesem Baum durchreiten kann, ohne mit dem Kopf anzustoßen. Im Laufe der Zeit verfestigen sich die Zweige der Senfpflanze immer mehr, sodass sie durchaus in der Lage sind, Nester von Vögeln sicher zu tragen. In der Tat ist es so, dass im Nahen Osten Vögel sehr gerne ihre Nester in Senfbäumen oder Senfpflanzen errichten, weil sie dann ihre Brut direkt von den Samen ernähren können, die dort wachsen. Sie müssen also nicht anderweitig nach Futter suchen, sondern sie können zum Essen direkt zu Hause bleiben. Wie in allen seiner Gleichnisse greift Jesus hier also auf natürlich gegebene Dinge zurück. Er übertreibt nicht, sondern er präsentiert einfach Fakten. Manche bestreiten das. Sie wenden ein, dass das Samenkorn der Senfpflanze keineswegs das kleinste Samenkorn sei. Kleiner noch als das Senfkorn seien die Samen der wilden Orchidee. Und das stimmt. Das stimmt. Die Samen der wilden Orchidee sind wirklich kleiner als das Senfkorn. Aber Jesus behauptet auch nicht, dass das Senfkorn kleiner sei als alle Samenkörner auf Erden. Er spricht von Samenkörnern, die man in die Erde sät. Und in Markus 4,32 präzisiert er da sonst noch etwas und spricht von Samenkörner der Gartenpflanzen. Im griechischen Text steht da Lanchanoi. Das sind Gartenpflanzen, also Kulturpflanzen. Das heißt, Jesus vergleicht die Größe des Senfkorns mit der Größe der Samenkörner in Israel, die zu seinen irdischen Lebzeiten als Kulturpflanzen in Gärten und Äckern Verwendung fanden. Und unter denen ist das Senfkorn unbestritten das kleinste. Dr. Erhard Schinners, Leiter der großen Saatgutbank in Dallas, Texas, bewahrt in seinen Gewölben 318.000 verschiedene Pflanzensamen aus aller Welt auf. Er schreibt, die Samen der Senfpflanze waren in der Tat die kleinsten, die zur Zeit Christi von den Leuten als Saatgut zur Anzucht von Kulturpflanzen verwendet wurden. All die anderen Garten- und Feldpflanzen, wie zum Beispiel Gerste, Weizen, Linsen und Bohnen, haben viel größere Samen. Einige Wildkräuter oder Wildpflanzen in Israel hatten zwar kleinere Samen als die Senfpflanze, aber sie wurden niemals als Kulturpflanzen verwendet. Die einzige moderne Kulturpflanze, die kleinere Samen hat als die Senfpflanze, ist der Tabak. Aber diese Pflanze stammt aus Amerika und wurde nicht vor dem 16. Jahrhundert kultiviert. Also, wenn Jesus sagt, dass der Same der Senfpflanze kleiner ist als die Samen aller anderen Kulturpflanzen zu seiner Zeit, dann ist das goldrichtig. Und damit sind wir auch schon am zweiten wichtigen Punkt. Kleiner Anfang, große Vollendung. Hören wir noch einmal Markus 4, 30 bis 32. Womit sollen wir die Herrschaft Gottes noch vergleichen, fragte Jesus. Mit welchem Gleichnis sollen wir sie darstellen? Es ist wie bei einem Senfkorn. Das ist das kleinste aller Samenkörner, die man in die Erde sät. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es treibt so große Zweige, dass Vögel in seinem Schatten nisten können. Das Reich Gottes, so macht Jesus klar, beginnt klein. Es kommt nicht sofort riesengroß daher, dass allen die Kinnladen runterklappen und sie große Augen machen würden. Das war das, was den Jüngern Jesu vorschwebte. Aber Jesus macht klar, der Plan ist ein anderer. Das Reich Gottes fängt sehr klein, sehr unscheinbar an. Wie denn? Indem Menschen Buße tun und Jesus als den Messias annehmen, also an ihn glauben. Das ist der Anfang. Da gibt es nichts zu sehen, zumindest nichts Großartiges. Sondern es ist alles klein, unscheinbar, oder? Viele hatten damit ihre Schwierigkeiten. Auch die Pharisäer übrigens. Der Evangelist Lukas berichtet in Kapitel 17, 20 und 21, einige Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Er antwortete, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder seht einmal dort. Nein, das Reich Gottes ist jetzt schon mitten unter euch. Das Reich Gottes ist jetzt schon mitten unter euch. Und wie war es denn jetzt unter ihnen, bitte? Dadurch, dass einzelne Bußetaten zum Glauben an Jesus, den Messias, kamen und das rettende Evangelium annahmen. Dadurch war das Reich Gottes schon mitten unter ihnen da. Klein, unscheinbar, wenig beeindruckend. Aber genau so wollte Gott es haben. So wollte er es haben. Er wollte damit anfangen, dass Menschen zum Glauben an Jesus kamen und für die Ewigkeit gerettet wurden. Bei Lichte besehen war das auch die einzige Möglichkeit. Denn als erstes musste ja mal wohl das Problem der Sünde und der Verlorenheit der Menschen aus der Welt geschafft werden. Und darum musste alles klein anfangen, unscheinbar, dadurch, dass Einzelne zum Glauben kamen. Die Jünger Jesu hatten damit ihre Schwierigkeiten, immer. Sie fühlten sich klein und ohnmächtig, klar. Ich meine, wer waren die denn schon? Knappe 100 Peoples vielleicht. Und der Rest der Welt ignorierte sie oder bekämpfte sie oder lachte über sie. Kein Wunder, dass sie sich ohnmächtig fühlten. Kein Wunder, dass sie sich nach einem riesigen, globalen, beeindruckenden, durchschlagenden Reich Gottes sehnten. Kein Wunder, dass sie sich sagten, wer sind wir denn schon? Eine Handvoll Leute gegen den Rest der Welt. Und das stimmte. Die Jünger Jesu waren wenige. Dazu waren sie auch oft furchtsam und schwach, manchmal einfach unzureichend, unqualifiziert und darüber hinaus manchmal auch noch treulos. Und weil das so war, darum präsentierte Jesus ihnen das Senfkorn-Gleichnis und machte klar, keine Angst. Ihr seid wenige, aber es ist alles in Ordnung. Es geht alles nach Plan. Es fängt winzig an, aber es wird riesengroß. In dem kleinen Senfkorn steckt das Potenzial für einen hohen Baum und genauso steckt in dem Evangelium, das ich verkündige, das Potenzial für das globale Reich Gottes. Und das Gleichnis vom Senfkorn ist deswegen ein Ermutigungsgleichnis. Ein Ermutigungsgleichnis. Naja, bei den Jüngern hat es etwas gedauert mit der Ermutigung. Kurz vor Rückkehr Jesu in die unsichtbare Welt seines Vaters fragten sie immer noch, das steht in der Apostelgeschichte 1, Vers 6, Herr, wirst du denn, sie meinten, in ein paar Tagen das Reich Israel wiederherstellen? Sie wollten es am liebsten gleich und sofort und groß und machtvoll. Aber das Reich Gottes fängt nicht mit sichtbarer Macht an. Es fängt mit den Glaubenden an. Da ist es real vorhanden, in den Glaubenden. Und wenn man bedenkt, wie das damals angefangen hat, mit vielleicht 100 oder 200 Leuten der ersten christlichen Gemeinde in Jerusalem, dann ist schon beeindruckend, was mittlerweile daraus geworden ist. Das Senfkorn des Evangeliums ist kraftvoll aufgegangen und hat sein Potenzial entfaltet. Der Hamburger Pastor Wolfgang Wegert schreibt, Jesus hat nach 2000 Jahren mehr Anhänger als alle Diktatoren dieser Erde jemals zusammen gehabt haben. Wo sind heute die Nachfolger Alexander des Großen? Wo die Jünger des Napoleon? Stalin und Hitler mögen noch eine Anzahl verblendeter Follower haben, aber die Nachfolger Jesu bestehen seit 2 Jahrtausenden aus Millionen und Abermillionen. Sie sind über den ganzen Globus verteilt. Es gibt kein Land, in dem es nicht Gotteskinder gibt, die ihn von Herzen lieben. Kinder und Erwachsene in Afrika lieben Jesus ebenso in China und in ganz Asien. Überall auf der ganzen Welt lieben Menschen den Herrn. Es gibt auch kein Buch, das auch nur annähernd eine solche Verbreitung gefunden hat wie die Heilige Schrift. In allen Ländern und Völkern wird sie gelesen, geglaubt und geliebt. Man hat versucht, sie zu bekämpfen, sie zu verbieten, sie zu verbrennen, sie lächerlich zu machen und im Namen der Wissenschaft zu widerlegen. Aber all das hat ihren beispiellosen Siegeszug nicht verhindern können. Soweit Wolfgang Wegert. Und all dies ist ja nur ein kleiner, bescheidener Anfang verglichen mit dem, was kommen wird. Überlegen wir mal. Es fing mit einer kleinen Schar von Jüngern an, aber es endet im globalen Reich Gottes, wenn Jesus wiederkommt. Die Bibel beschreibt das so, Psalm 72. In seiner Zeit blüht der Gerechte, das ist der Messias, auf und Frieden in Fülle breitet sich aus, bis der Mond nicht mehr ist. Er wird herrschen von Meer zu Meer, vom Euphrat bis zu den Enden der Erde. Die Wüstenvölker knien vor ihm und seine Feinde lecken den Staub. Die Könige von Tarsis und den Inseln bringen Geschenke. Die Könige von Seba und Saba bringen Tribut. Alle Herrscher huldigen in ihm und alle Völker werden ihm dienen. Oder in den Worten des Propheten Jesaja, Kapitel 60, steh auf, Jerusalem, und leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn strahlt über dir. Noch hüllt Finsternis die Erde ein, tiefes Dunkel alle Völker, doch über dir strahlt der Herr auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ganze Völker ziehen zu deinem Licht hin, Könige zu deinem strahlenden Glanz. Schau dich um und sieh es dir an, sie strömen von allen Seiten zu dir. Deine Söhne kommen von fern, deine Töchter trägt man auf den Armen herbei. Du wirst es sehen und strahlen vor Glück, dein Herz bebt vor Freude und öffnet sich weit. Die Schätze der Völker werden zu dir gebracht, der Reichtum des Meeres strömt dir zu. Es fängt klein an, aber es endet riesengroß, global, umfassend. Es fängt mit den Glaubenden an, aber es endet in der globalen Herrschaft des Messias. Und damit ist klar, das Gleichnis vom Senfkorn, dieses kleine Gleichnis, führt uns mitten hinein in das Friedensreich des Messias, das 1000 Jahre bestehen wird, bevor es in einen neuen Himmel und eine neue Erde mündet, die Gott dann schaffen wird. Im Buch der Offenbarung, Kapitel 20, können Sie diese Ereignisse im Detail nachlesen. Aber im Senfkorngleichnis wird schon auf sie Bezug genommen. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Denn es ist ja so. Auch wir fühlen uns oft genug furchtsam und schwach und unzureichend und unqualifiziert und isoliert und einsam. Ist es nicht so? Vielleicht sind wir an unserem Arbeitsplatz der einzige Christ weit und breit. Vielleicht sind wir mit einem Ehepartner verheiratet, der Jesus ablehnt und fühlen uns oft einsam, weil wir das Leben in der ganzen Tiefe nicht mit unserem Ehepartner teilen können. Vielleicht sind wir in der ganzen Familie der oder die Einzige, der Jesus lieb hat und fühlen uns zuweilen einfach nur sehr schwach und sehr allein. Und wir alle zusammen nehmen wahr, wie die Gesellschaft in der Bundesrepublik immer weiter und immer schneller sich von der Wahrheit Gottes entfernt. Die Gesellschaft, in der wir als Christen leben, wird zunehmend gottloser. Und die Angriffe auf die Christen werden stärker. Es gibt eine beginnende Bedrängnis. Manchmal sitzen wir da und fragen uns, wohin? Und genau da greift das Gleichnis vom Senfkorn. Es schaut uns tief in die Augen. Das Gleichnis vom Senfkorn schaut uns tief in die Augen und sagt, lieber Freund, jetzt ist noch die Zeit, wo Menschen zum Glauben kommen können an Jesus, des Messias, den Messias. Jetzt ist noch Zeit zur Buße. Jetzt ist noch die Zeit, wo Gottes Reich im Verborgenen, in den Herzen der Glaubenden wächst. Jetzt noch ist Zeit der Gnade. Und darum lass dich nicht entmutigen. Gottes Plan läuft wie am Schnürchen, läuft wie am Schnürchen. Noch ist es nicht so weit, dass man das Reich Gottes an äußeren Zeichen erkennen kann. Noch ist es nicht so weit, dass man sagen kann, seht, hier ist es oder seht einmal, dort ist es doch. Noch ist das Reich Gottes mitten unter denen, die an Jesus, den Messias, glauben und ihm in Treue nachfolgen. Und darum sagt das Gleichnis, sei nicht ungeduldig, sei nicht entmutigt. Denn auf kleine Anfänge folgt bei Gott große Vollendung. Lass Gottes Plan laufen und sei nicht bekümmert. Du wirst sehen, die Vollendung kommt, so sicher wie aus einem winzigen Senfkorn eine machtvolle Pflanze wird. Dritter und letzter Punkt zwischen Anfang und Vollendung. Vers 32. Und wenn es, das Senfkorn, gesät ist, geht es auf und wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es treibt so große Zweige, dass Vögel in seinem Schatten nisten können. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum Jesus hier eigens die Vögel erwähnt, die in den großen Zweigen des Senfgewächses ihre Nester bauen? Ich meine, hätte doch eigentlich gereicht zu sagen, dass die Senfpflanze größer wird als alle Gartenpflanzen. Das hätte doch gereicht, oder? Wir hätten es kapiert. Naja, vielleicht kann man sagen, die Vögel, die in den Zweigen des Senfgewächses nisten, die unterstreichen nochmal seine Größe. Die Senfpflanze ist so groß, dass sie die Nester der Vögel nicht nur hält, sondern auch noch die geborenen Jungvögel ernährt. Eine wirklich kraftvolle Pflanze. Manche Ausleger vermuten auch, dass die Vögel hier Dämonen darstellen sollen. Die kommen darauf, weil die Vögel im Gleichnis vom sechsfachen Ackerfeld, wir haben es vorhin von Uwe Homp gehört, für die Aktivitäten des Teufels stehen. Aber hier geht es nicht um Vögel, die etwas wegnehmen oder zerstören. Hier geht es um Vögel, die nisten und sich und ihre Brut ernähren und so von der Senfpflanze profitieren. Das ist etwas ganz anderes. Fragen wir also, haben die nistenden Vögel im Senfgewächs nur die simple Funktion, die Größe und Stabilität dieser Pflanze zu illustrieren? Oder ist da mehr? Und wenn ja, was? An dieser Stelle hilft uns das Buch des Propheten Daniel weiter. Er schreibt Folgendes in Daniel 4, 7 bis 10. Hören Sie genau zu, das erschließt Ihnen etwas. Daniel schreibt, folgende Schau hatte ich auf meinem Lager. Mitten auf der Erde sah ich einen sehr großen Baum. Aha. Er wurde immer größer und gewaltiger, sodass seine Spitze zuletzt bis an den Himmel reichte. Und bis ans Ende der Erde konnte man ihn sehen. Er hatte schönes Laub und gab reichlich Frucht. Nahrung für alle. Aha, wir kommen der Sache näher. Jetzt Achtung. Den wilden Tieren bot er Schatten. Die Vögel nisteten in seinen Zweigen. Alles, was lebte, bekam Nahrung von ihm. Daniel beschreibt hier das Weltreich des babylonischen Herrschers Nebukadnezar und er verwendet das Bild eines riesigen Baums, der allen Tieren Schutz und Sicherheit bietet und Nahrung und macht damit deutlich, alle Nationen, die zu dem großen Imperium des Nebukadnezars gehören, profitieren von ihm. Sie profitieren durch Sicherheit und durch Nahrung. Und dann finden Sie etwas Ähnliches beim Propheten Hesekiel. Hören Sie sich das ruhig noch an. Es hilft Ihnen. Er beschreibt das Weltreich Assyrien mit diesen Worten, Hesekiel 31. Schau dir Assur an. Es war wie eine Zeder auf dem Libanon. Die Pracht ihrer Äste gab reichlich Schatten. Aha, da haben wir es wieder. Hoch war ihr Wuchs, ihr Wipfel stieß an die Wolken, das Wasser machte sie groß, das Grundwasser trieb sie hoch, Ströme flossen ringsum, die Pflanzen schickten Wasser zu allen Bäumen im Feld, darum wuchs sie höher als alle anderen Bäume und breitete ihre vielen Äste, aha, denn sie hatte weit aus, denn sie hatte so viel Wasser. Und jetzt Achtung, die Vögel bauten Nester in den Zweigen und das Wild warf seine Jungen unter ihrem Schutz. Ganze Völker wohnten in seinem Schatten. Also, Jesus verwendet im Senfkorngleichnis ein ganz ähnliches Bild für sich und das globale Reich Gottes, das er bringt. Es liegt nahe, dass mit den Vögeln die Nationen der Erde gemeint sind, die vom Reich Gottes profitieren. Wohlgemerkt, die Vögel in den Zweigen sind nicht das Senfgewächs. Sie profitieren nur von ihm. Sie sind nicht das Senfgewächs. Sie profitieren nur von ihm. Ohne Bild gesagt, all die vielen Nationen der Erde gehören nicht einfach so zum Reich Gottes, oh nein. Aber sie können auf Zeit von ihm mitprofitieren. Konkret. Wo das Reich Gottes groß wird in der Welt, also wo viele Christen leben, die durch den Glauben an Jesus Bürger des Reiches Gottes geworden sind, Da profitieren andere ungläubige Menschen mit. Die Christen werden gesegnet von Gott. Und die, die in ihrer Nähe leben, aber vielleicht gar keine Christen sind, die profitieren mit von dem Segen, den die Christen bekommen. Genau wie die Vögel, die von dem Senfgewächs profitieren. Man kann das ganz gut an der Geschichte Englands sehen. Der bekannte Theologe und Prediger Martin Lloyd-Jones schreibt, die fähigsten Historiker, also Geschichtswissenschaftler, stimmen alle darin überein, dass England nur darum keine blutige Revolution wie in Frankreich erlebte, weil es am Ende des 18. Jahrhunderts in England eine evangelikale Erweckung gegeben hat. Diese Erweckung, die fest mit dem Namen John Wesley verbunden ist, wirkte indirekt. Sie bewirkte, dass viele, viele Menschen in England Christen wurden. Das Leben dieser Menschen veränderte sich zum Besseren und sie begannen nach Gottes Maßstäben zu leben. Das wiederum wirkte sich auf die gesamte politische Lage in England aus. Viele wegweisende Gesetze, zum Beispiel das Gesetz zur Abschaffung des Sklavenhandels, wurden in dieser Zeit im englischen Parlament verabschiedet. Das funktionierte nur darum, weil es viele Christen im Land gab. Längst nicht alle Menschen in England waren damals Christen, aber sie profitierten von dem Segen, der von den Christen ausging, so wie die Vögel im Senfgewächs von dessen Samen profitieren. Und das wenden wir jetzt auf uns und unsere Situation an. Wie ist die geistliche Situation in Deutschland aktuell einzuschätzen? Faktisch ist es wohl so, dass es seit dem Kriegsende 1945 von Generation zu Generation immer weniger Christen gibt. Das heißt, das Ausmaß des Segens, von dem andere Menschen in unserem Land, die keine Christen sind, mit profitieren können, wird langsam kleiner, wird kleiner. Denn die Schar der Christen wird kleiner in unserem Land. Das ist traurig, auch dramatisch. Unsere Verhältnisse heute sind ganz andere als die damals in England. Aber Gottes Reich breitet sich anderswo aus, in China, in Russland, ganz besonders auch unbekannt vielen in den muslimischen Ländern. Darum ist die Verfolgung der Christen dort so heftig. Dort kommen viele, viele Menschen zum Glauben und werden gerettet für die Ewigkeit. Und wenn das Evangelium von Jesus irgendwann demnächst seinen Lauf vollendet hat, dann wird das Reich Gottes sichtbar und machtvoll hervortreten, wenn Jesus wiederkommt. Und dann wird aus kleinen Anfängen große Vollendung werden. Wir befinden uns irgendwo zwischen Anfang und Vollendung. Wir leben in der Zwischenzeit. Wo genau wir uns zwischen Anfang und Vollendung befinden, wissen wir nicht. Aber wir wissen, jeder Tag bringt uns der Vollendung näher. Und Vollendung wird kommen, so sicher wie aus dem winzigen Senfkorn unweigerlich die große Senfpflanze wird. Amen.